Schön, dass wir heute gemeinsam diesen Segen Gottes erleben können. Ich wünsche uns den Segen Gottes für diesen Sabbat, für diesen Gottesdienst, besonders für das Abendmahl, was wir gleich haben werden. Warum feiern wir Familienfeste? Es gibt viele Familienfeste, Geburtstage, Jubiläen, Hochzeiten, goldene Hochzeiten, silberne Hochzeiten, auch Weihnachten vielleicht oder Ostern oder ich weiß nicht, welche Familienfeste man noch haben könnte, die man irgendwo, wo man zusammenkommt. Warum feiern wir Familienfeste? Dass wir uns an Ereignisse erinnern können, richtig, als Erinnerung. Der Zusammenhalt ist wichtig, genau, ja. Wolltest du auch sagen? Ich werde die Verwandten wiedersehen. Unsere Verwandten übrigens, die leben in ganz Deutschland verstreut. Von Norddeutschland bis Bogenhofen, von überall. Und dass man sich mal wieder sieht. Man kann sie nicht so oft sehen, nicht jede Woche. Und so sieht man sich ab und zu mal wieder. Ist doch was Schönes. Dass die Gemeinschaft gestärkt wird. Die Identität, wozu wir gehören, wird gestärkt. Das ist wichtig. Natürlich. So hatten wir auch im Alten Testament verschiedene Feste, die Gott eingerichtet hat, damit die Israeliten mindestens dreimal im Jahr nach Jerusalem kommen sollten, um dort Feste zu feiern. Und im Neuen Testament haben wir auch Feste. Welche drei Feste haben wir im Neuen Testament für die Gemeinde? Drei besondere Feste. Jetzt sagt nicht Erntedank, das ist in dem Neuen Testament nicht drin. Das kann man zwar auch feiern, aber das haben wir extra. Welche drei haben wir in der Bibel? Abendmahl, Taufe, natürlich, das sind zwei ganz wichtige Feste, die Taufe und das Abendmahl. Und welches dritte Fest? Der Sabbat, natürlich. Ja, drei Feste, der Sabbat, die Taufe und das Abendmahl. Und alle drei Feste haben wichtige Funktionen. Der Sabbat ist jede Woche das wöchentliche Fest, dass wir jede Woche zusammenkommen, dass wir uns sehen, dass wir Gemeinschaft haben und stärken. Die Taufe, das Fest der Neugeburt, das Fest, dass wir hineinkommen in die Gemeinschaft mit Christus und in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das Abendmahl, das Fest der Erinnerung. Der Erinnerung an Jesu Tod für uns. Und alle drei dieser Feste haben drei Schwerpunkte, nämlich die Erlösung, die Gemeinschaft und der Blick auf die neue Erde. Der Sabbat ist ein Zeichen, dass wir erlöst sind. Dass Gott uns erlöst hat aus der Knechtschaft der Sünde. Sabbat ist ein Zeichen der Gemeinschaft, dass wir Gemeinschaft pflegen untereinander. Und der Sabbat ist ein Vorgeschmack auf die neue Erde mit Christus im Himmel. Die Taufe ist ein Zeichen der Erlösung. Durch die Taufe bekomme ich die Erlösung zugesprochen, werde ich ein Kind Gottes. Taufe werde ich auch gleichzeitig ein Glied in der Gemeinde. Ich gehöre dazu zur Gemeinde. Und die Taufe gibt mir sozusagen den Fahrschein, gibt mir die Berechtigung, dass ich, wenn Jesus wiederkommt, mit ihm gehen darf. Auf die neue Erde, in den Himmel. Und das Abendmahl hat die gleichen Grundlagen. Das Abendmahl ist ein Zeichen der Erlösung. Wir denken daran, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns erlöst hat am Kreuz auf Golgatha. Abendmahl ist ein Mahl der Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Und eine Essensgemeinschaft ist in der Bibel immer etwas ganz Besonderes. Wenn Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat, dann war das ein Zeichen der Verbundenheit untereinander. Und das Abendmahl ist schon ein Zeichen auf die neue Erde. Und ich möchte mit euch heute Morgen vier Blickrichtungen des Abendmahls anschauen. Das Abendmahl hat vier Blickrichtungen. Das erste ist der Rückblick. Das Abendmahl ist ja eigentlich von der Grundbedeutung her ein Mahl der Erinnerung. Wir lesen einmal Lukas 22. Lukas 22 und dort Vers 19 und Vers 20. Lukas Kapitel 22, die Verse 19 und 20. Es heißt hier, Und er, Jesus, nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was sagt Jesus hier? Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen am Abend vor seinem Tod, am Abend vor dem Passafest. Und er hält mit seinen Jüngern bereits das Passamahl. Es war interessant, das Passamahl war ja im Alten Testament eingerichtet. Es hatte zwei Blickrichtungen. Einmal die Blickrichtung zurück. Beim Passamahl sollten sie sich erinnern an den Auszug aus Ägypten, dass Gott sie befreit hatte als Sklaven aus Ägypten und der Beginn der Nation eigentlich darstellte. Und gleichzeitig war das Passamahl ein Vorausblick auf den Tod Jesu, auf das Kommen des Messias. Und in diesem Moment, wo Jesus jetzt beim Passamahl das Abendmahl einsetzt, hebt er sozusagen das Passamahl auf und setzt ein neues Fest ein, das Abendmahl. Und das Abendmahl hat jetzt auch diese zwei Blickrichtungen. Einmal den Blick zurück auf Jesu Tod. Und also Jesus sagt ganz deutlich: Dieses Brot ist zu meinem Gedächtnis. Das heißt, wenn ihr das Abendmahl feiert, dann tut es, dass ihr daran denkt, was ich für euch getan habe. Ich denke, die Jünger haben das damals noch nicht verstanden. Denn die Jünger haben an dem Abend vor Jesu Tod noch gar nicht mit Jesu Tod gerechnet. Sie haben noch gar nicht daran gedacht, dass er sterben würde. Erst im Nachhinein haben sie gemerkt, was das für eine Bedeutung hatte, das Mahl vor seinem Tod. Aber Jesus will damit sagen, wenn ihr Abendmahl feiert, wenn ihr das Brot esst, dann denkt daran, dass ich für euch gestorben bin, dass ich meinen Leib für euch gegeben habe. Wenn er sagt, das ist mein Leib, dann ist nicht das Brot der echte Leib. Das verwandelt sich nicht in den Leib Jesu, das Brot, sondern wir denken zurück. Es ist ein Symbol für den Leib, der gebrochen ist. Und so wie das Brot gebrochen wird, so wurde Jesu Leib gebrochen. Und so wie Jesu Blut vergossen wurde, so wird der Traubensaft ausgegossen, vergossen. Es ist also ein Erinnerungsmahl an den Tod Jesu. Warum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an Jesu Tod erinnern? Wir Menschen sind vergesslich. Und es kann schnell sein, dass andere Dinge, die in unserem Blickfeld sind, auf einmal uns so einnehmen, dass wir so begeistert davon sind, dass wir das Wichtigste vergessen. Und das Wichtigste in unserem christlichen Leben, das Wichtigste als Gemeinde ist Jesu Erlösungstat für uns. Dass Jesu Tod am Kreuz der Mittelpunkt unseres Glaubens, unseres Lebens bleibt. Wenn das verloren geht, geht alles verloren. Deswegen hat Jesus gesagt, sollen wir dieses Fest regelmäßig feiern, das Abendmahl, das Mahl des Herrn, damit wir immer wieder zum Zentrum des Glaubens zurückgeführt werden. Jesus Christus ist für uns gestorben. Er hat am Kreuz unsere Sünde bezahlt. Meine Lieben, dieser Tod Jesu war nicht etwas, was er so nebenbei gemacht hat. Es hat ihm unglaublich viel gekostet. Schmerzen, Leid. Und ich denke, schlimmer als alles körperliche Leiden war das seelische Leiden. Denn als er dort am Kreuz hing, hat Gott alle Sünden der ganzen Welt, auch deine, meine Sünden, hat er auf Jesus gelegt. Und das war für Jesus furchtbar. Paulus sagt sogar, Jesus ist für uns zur Sünde gemacht. Als er am Kreuz hing, war er in den Augen Gottes der größte Sünder aller Zeiten. Und Jesus starb nicht durch die Folgen der Kreuzigung. Normalerweise hingen die Gekreuzigten viel länger am Kreuz, bis sie gestorben sind. Er starb durch die Sünde. Die Sünde hat ihm sein Herz zerrissen. Deine und meine Sünde haben Jesus zum Tod gebracht. Und wenn wir jetzt das Abendmahl gleich zusammen nehmen, wenn wir das Brot essen, wenn wir den Traubensaft trinken, dann zeigen wir damit: Ich nehme dieses Angebot Jesu an, dass er meine Schuld getragen hat. Ich sage Ja dazu. Ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Ich möchte, dass es auch für mich gilt, dass er am Kreuz meine Schuld getragen hat. Er hat zwar alle Schuld getragen, aller Menschen, aber nicht alle bekommen die Vergebung. Warum nicht? Nur der, der es persönlich für sich annimmt, der Ja dazu sagt. Denn Gott lässt jedem Menschen die freie Entscheidung. Und wenn wir am Abendmahl teilnehmen, zeigen wir damit, ich nehme das Angebot Jesu für mich in Anspruch. Meine Lieben, wenn wir am Abendmahl nicht teilnehmen, dann werden wir einen großen Segen verlieren. Es liegt ein großer Segen darauf. Wenn wir durch das Abendmahl zum Ausdruck bringen, ich gehöre dazu, zu denen, die Jesus lieben, die Jesus angenommen haben, die Ja gesagt haben zu Jesus. Und das ist etwas, was Gott segnet. Das Abendmahl ist erstens ein Rückblick. Ein Rückblick auf den Tod Jesu. Zweitens, das Abendmahl ist ein Aufblick. Ein Aufblick auf Jesus. Wir lesen einmal Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6, die Verse 54 bis 56. Hier sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Was meint Jesus hier? Wie können wir sein Blut trinken und sein Fleisch essen? Wir sind doch keine Menschenfresser. Das haben sie damals geglaubt, die Juden, dass Jesus damit sich wörtlich das meint. Aber ich denke, erst beim Abendmahl bekommen diese Worte ihre tiefe Bedeutung. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken heißt, dass wir am Abendmahl teilnehmen, was ein Symbol auf Jesu Blut und auf Jesu Fleisch ist. Und wenn wir das essen und wenn wir das trinken, dann steht hier, dann haben wir mit ihm Gemeinschaft, dann bleiben wir in ihm. Denn er ist damals ja nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden von den Toten. Er ist in den Himmel gefahren, er ist jetzt im Himmel unser Hohepriester, unser Mittler. Und wenn wir jetzt am Abendmahl teilnehmen, dann heißt das, dass wir mit dem lebendigen Christus eine Beziehung eingehen. Abendmahl ist nicht nur ein Totengedenken, Abendmahl ist eine lebendige Beziehung zum lebendigen Christus. Er ist mitten unter uns. Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Deswegen ist das Abendmahl ein ganz wichtiges Fest, um in Christus zu bleiben, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Natürlich ist die Gemeinschaft mit ihm an jedem Tag wichtig, dass ich jeden Tag die Beziehung zu ihm pflege, die persönliche Andacht habe. Und das Abendmahl ersetzt nicht meine persönliche Beziehung, meine Andacht zu Hause. Auf keinen Fall. Aber das Abendmahl ist ein Höhepunkt, ein geistlicher Höhepunkt, wo besonders Gottes Gegenwart, Jesu Gegenwart spürbar unter uns ist. Wo wir Kraft bekommen, geistliche Kraft bekommen für unser persönliches Leben, damit unser Alltag mit Christus gestaltet werden kann. Hebräer 12, haben wir das auch deutlich ausgedrückt. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Hier heißt es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schmach gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Aufsehen auf Jesus. Darauf kommt es an. Warum? Weil er am Kreuz unsere Sünde getragen hat, weil er die Schande gering achtete, sagt Paulus hier. Das heißt, er ist uns ein Vorbild geworden im Leiden, im Weg zum Kreuz. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was heißt das? Das bedeutet, wenn wir unseren Weg mit Gott begonnen haben, wenn wir getauft wurden, wenn wir in der Taufe unser Leben Gott gegeben haben, dann hat das Jesus bewirkt in uns. Der Heilige Geist hat uns dahin geführt. Aber er ist es auch, der uns denn bei ihm hält, der uns festhält. Aus eigener Kraft können wir uns niemals an Gott festhalten. Wir wären zu schwach dazu. Aber Gott hält uns fest. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Also er wird in uns den Glauben vollenden. Wie? Wodurch? Indem wir auf ihn blicken. Und wie blicken wir auf ihn? Ein wichtiger Bestandteil ist, dass wir im Abendmahl auf Jesus schauen. Dass wir beim Abendmahl Jesu Blut und Jesu Leib in uns aufnehmen, mit dem lebendigen Christus Gemeinschaft haben. Und er unseren Glauben stärkt, unsere persönliche Beziehung stärkt. Das erste, Punkt war der Rückblick. Der Rückblick auf Jesu Tod. Der zweite Blick, der Aufblick auf den lebendigen Christus. Der dritte Blick ist der Einblick. Das Abendmahl soll uns einen Einblick geben in mein persönliches Herz. Wir lesen einmal 1. Korinther 11. Und ich lese einmal nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Nach der Hoffnung für alle Übersetzung lese ich. 1. Korinther 11, Vers 27 bis 29. Dort heißt es: Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib Christi geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Abendmahl heißt Einblick. Einblick nehmen in mein persönliches Leben. Das heißt, ich blicke nach innen. Paulus sagt uns hier, wir sollen uns vor dem Abendmahl selber prüfen. Warum? Als damals Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gehalten hat, was war denn so ihr Thema? Worum ging es damals? Worum haben die Jünger sich unterhalten? Was war denn so ihre Gedanken? Wer ist der Größte unter ihnen? Wolltest du auch sagen. Sie haben sich darüber gestritten, gerade noch vorher gestritten, wer denn im Reiche Gottes, sie glaubten, Jesus würde jetzt König werden. Und als König braucht er ja Minister, Außenminister und Finanzminister und Innenminister. Und wer jetzt welche Posten hat? Judas wollte bestimmt Finanzminister werden und Petrus bestimmt der Sprecher der Regierung oder etwas Ähnliches. Und sie haben sich Posten verteilt. Sie haben sich gestritten darum, wer den besten Posten hat. Und dann kam Jesus rein und als Jesus kam, haben sie sofort aufgehört. Warum? Sie wollten nicht, dass Jesus das mitbekommt. Sie haben sich geschämt. Sie haben es immer hintenrum. Jesus hat schon ein paar Mal getadelt, weil sie sich so hervorgetan haben. Und das haben sie gemerkt. Sie haben gleich aufgehört zu streiten. Aber trotzdem waren die Blicke noch da. Die feindseligen Blicke. Und ihr stellt euch vor, jetzt sitzt Jesus mit seinen Jüngern da, am Abend vor seinem Tod. Er weiß genau, was kommt. Die Enttäuschung, die sie jetzt bald erleben werden. Und sie haben ihre Herzen voller Stolz, voller Streit, Zank. Was hat er gemacht, um ihre Herzen zu verändern? Er wusste genau, mit diesen Herzen waren sie nicht in der Lage, das Passa und das Abendmahl zu feiern. Was hat er gemacht? Ja. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Normalerweise hätte ein Sklave das tun müssen. Aber jetzt waren sie nur zu 13, die 12 Jünger und Jesus. Und das heißt, eigentlich hätte jetzt in der Rangfolge dieser Gruppe der Niedrigste das tun müssen. Das heißt, der Jünger, der das jetzt getan hätte, der hätte automatisch gesagt, ich bin der Niedrigste und ich bekomme im Reich Gottes den letzten Platz. Da aber jeder den ersten Platz haben wollte, ist keiner aufgestanden. Und dann steht Jesus auf. Und als er aufsteht und den Jüngern die Füße wäscht, da ging es ihnen durchs Herz. Da haben sie auf einmal gemerkt, wie stolz sie sind, wie egoistisch sie sind, wie viel Hochmut in ihren Herzen ist. Und diese Fußwaschung hat das Herz der Jünger berührt. Selbst das Herz des Judas. Und er war, im Leben Jesu steht das geschrieben, er war kurz davor, seine Sünde, sein Vorhaben zu bekennen und sich Jesus hinzugeben. Aber er hat im letzten Moment sich doch noch wieder verschlossen. Aber die Jünger haben ihre Herzen geöffnet. Und die Fußwaschung hat ihre Herzen verändert. Nicht durch die Reinigung durch das Wasser. Natürlich, die Füße wurden sauber, das ist richtig. Aber ihr Herz wurde gereinigt. Meine Lieben, auch unsere Fußwaschung, die wir gleich durchführen werden, soll unser Herz reinigen, nicht nur unsere Füße. Unser Herz reinigen, indem wir das nicht nur ein rituell vollziehen, sondern dass wir unseren Stolz, unseren Hochmut, unseren Egoismus ablegen. Dass wir bereit sind, dem Bruder, der Schwester zu dienen, den unteren Weg zu gehen. Denn Jesus sagt, wer der Erste sein will, der sei euer Diener. Das heißt, Jesus selbst wollte nicht herrschen, er wollte dienen. Und dass wir auch Jesu Einstellung in unserem Leben haben, dass wir Gott bitten, dass er unser Herz verändert, das können wir selber nicht. Dass er den stolzen Egoismus aus unserem Herzen rausnimmt. Und dass wir uns auch selber prüfen. Paulus sagt, wenn wir davon essen, ohne dass wir es unterscheiden können, den Leib Jesu, dann essen wir uns zum Gericht. Das bedeutet, dass wir, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, das ganz bewusst tun, dass wir wissen, was wir tun, warum wir daran teilnehmen. Dass wir ganz bewusst unser Leben Gott gegeben haben und als Zeichen dessen das Abendmahl zu uns nehmen. Und noch etwas, wenn es Streit gab zwischen irgendjemandem, zwischen Geschwistern, dann sollten wir vor dem Abendmahl die Gelegenheit nutzen, um mit dem Bruder, mit der Schwester uns wieder zu versöhnen. Eigentlich sollte man das gleich immer tun, wenn man sich gestritten hat. Aber manchmal passiert es nicht sofort. Manchmal braucht es, lässt man es anstehen. Und das Abendmahl ist die Gelegenheit, Dinge wieder aus dem Weg zu räumen, die irgendwo zwischen dem anderen und mir standen. Manche nehmen am Abendmahl nicht teil, weil sie Streit haben mit jemand anders. Und da sage ich das aber nicht gut. Man sollte den Streit aus dem Weg räumen und dann teilnehmen. Das heißt, man sollte sich vorher überlegen, wo habe ich noch Dinge mit meinem Bruder, meiner Schwester zu bereinigen, vielleicht sogar mit der Person die Füße zu waschen, um zu zeigen, wir wollen uns gegenseitig annehmen. Wir wollen uns wieder gut sein miteinander. Abendmahl hat Einblick in mein Herz, Zeit der Selbstprüfung. Meine Lieben, wenn wir das getan haben, dann werden wir mit einem freien Herzen, mit einem freien Gewissen Gott begegnen können im Abendmahl. Und den Segen Gottes auch spüren und erleben. Die vierte Blickrichtung ist der Ausblick. Wir hatten den Rückblick auf Jesu Tod, den Aufblick auf Jesus, den lebendigen Christus, den Einblick in mein Herz und den Ausblick auf die Zukunft, auf Jesu Wiederkunft. Wir lesen einmal 1. Korinther 11, Vers 26. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 26. Hier heißt es, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, erstens, wenn wir jetzt gleich gemeinsam von dem Brot essen und von dem Kelch trinken, verkündigen wir damit den Tod Jesu. Das ist eine Verkündigung durch eine zeichenhafte Verkündigung durch unsere Tat. Und zweitens heißt es hier, bis Jesus wiederkommt. Was hat das Abendmahl mit der Wiederkunft Jesu zu tun? Erstens, das Abendmahl ist ein Zeichen, ein Mahl der Versöhnung, der Erlösung. Und die Wiederkunft Jesu ist die Vollendung der Erlösung. Wenn Jesus kommt, dann werden wir mit Jesus gehen. Dann ist die Erlösung vollbracht, vollendet, zum Ziel gebracht. Und deswegen werden wir auch, Jesus sagt es in der Offenbarung, wenn er kommt, werden wir zum letzten Mal das Abendmahl feiern. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, ich könnte mir vorstellen, Jesus hat ja gesagt zu seinen Jüngern, ich werde von jetzt an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstockes trinken, bis ich es von neuem trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Das heißt, wenn er wiederkommt, dann werden wir alle gemeinsam ein Begrüßungsmahl haben. Ein Abendmahl, das Hochzeitsmahl des Lammes mit Jesus zusammen. Und es wird das letzte Abendmahl sein. Und ich glaube, dass dann Jesus, wie er damals das Passamahl zum Abendmahl umwandelte, dieses Mahl beenden wird, das Abendmahl, und dann ein neues Festmahl einsetzen. Vielleicht ein Erinnerungsmahl an die Wiederkunft oder so etwas Ähnliches. Aber das heißt, das Abendmahl ist dann zur Vollendung gebracht. Warum? Weil mit der Wiederkunft Jesu die Erlösung vollendet ist. So ist das Abendmahl ein Vorausblick schon auf die Erlösung, die kommen wird. Und noch etwas, das Abendmahl ist ein Vorgeschmack auf die Gemeinschaft mit Jesus auf der neuen Erde. Bei der Taufe und beim Abendmahl erleben wir immer Gottes Gegenwart ganz besonders intensiv. Und diese Gegenwart Gottes, die wir spüren, ist schon ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir ihn dann sehen werden. Jetzt erleben wir die Gemeinschaft mit Jesus nicht sichtbar, sondern wir spüren sie nur, dass Gott unter uns ist. Aber dann, wenn er kommt, dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann wird es noch viel intensiver und schöner und besser werden. Aber so können wir jetzt schon ein klein wenig von dem genießen, von dem vorwegnehmen, von der Herrlichkeit, wenn Jesus kommt. Und deshalb ist das Abendmahl auch etwas unglaublich Schönes, Aufbauendes. Dass wir vorausblicken, dass wir Jesu Wiederkunft verkündigen, dass wir sagen, wir glauben daran, Jesus kommt bald wieder, und wenn er kommt, dann dürfen wir nach Hause gehen in sein Reich. Dann werden wir mit ihm gemeinsam das Mahl feiern, mit ihm Gemeinschaft haben von Angesicht zu Angesicht. Das waren die vier Blickrichtungen des Abendmahls. Der Rückblick auf Jesu Tod. Zweitens der Aufblick auf Jesus, auf den lebendigen Christus, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Drittens der Einblick in unser Herz, dass wir uns selbst fragen, uns selbst prüfen, Dinge bereinigen. Und viertens der Ausblick, der Vorausblick auf Jesu Wiederkunft, dass wir uns schon freuen auf das, was kommt, dass wir schon einen Vorgeschmack haben auf die neue Erde. Und ich wünsche uns, dass wir bei diesem Abendmahl, was wir jetzt gemeinsam gleich feiern werden, dass wir bei diesem Abendmahl Gottes Gegenwart, Gottes Nähe spüren, dass wir gestärkt werden, dass wir als Gemeinde untereinander in der Gemeinschaft gestärkt werden und dass wir mit Gottes Heiligen Geist erfüllt von dieser Stätte wieder gehen können. Amen. Wie ich eben schon sagte, hat Jesus damals vor dem Abendmahl den Jüngern die Füße gewaschen. Und er hat uns gesagt, das Gleiche auch zu tun. Deshalb feiern wir auch, haben wir vor dem Abendmahl den Brauch, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen. Und ich werde jetzt die Worte dafür vorlesen und ich darf die Gemeinde bitten, dazu aufzustehen. Ich lese Johannes 13. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.